Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Ich begrüße ganz herzlich den Naturfotografen Ingo Arndt. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Köster. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Sie reisen seit fast 30 Jahren durch die Welt. Ihre Fotos sind in Galerien und Museen zu sehen, natürlich auch in sämtlichen Magazinen wie Geo, BBC Wildlife. Und welches Foto haben Sie denn zuletzt auf Ihrem Handy gemacht?
Ui, ich glaube, das war eine Dokumentation von einem Baugrundstück, auf das wir demnächst ein Häuschen stellen werden.
Ein Häuschen, was mit der Arbeit zu tun hat oder privat?
Nein, das ist eine private Aufnahme gewesen. Nee, aber auf dem Handy fotografiere ich normalerweise nicht. Also ich habe dann schon meine hochauflösendere Kamera, die ich benutze normalerweise.
Was macht für Sie ein gutes Foto aus?
Ein gutes Foto sollte eine Geschichte erzählen. Also nicht nur, weiß ich, eine schöne Abbildung sein von einem Tier, jetzt in meinem Fall zum Beispiel, sondern im Idealfall dann eben auch noch eine Geschichte erzählen. Wenn der Betrachter draufschaut, dann soll er so ein bisschen eintauchen in dieses Thema und ja, auf verschiedene Gedanken gebracht werden dadurch.
Und diese Geschichte, die ein Bild erzählen soll, muss sich der Zuschauer dann selber denken, weil es dann die Fantasie anregt? Oder was ist so Ihre Intention?
Ja, das kann beides sein. Also es reicht ja manchmal, wenn man ein schönes Porträt von einem Tier fotografiert und da kann man dann alles Mögliche reininterpretieren oder sich über die Schönheit des Tieres freuen. Im Idealfall zeigt so ein Tierbild aber auch ein Verhalten. Zum Beispiel einen Puma auf der Jagd, der gerade einen Guanaco versucht zu erbeuten. Da kann man sich natürlich ganz tolle Geschichten reindenken.
Ja, da waren Sie 7 Monate lang in Patagonien unterwegs, um die Pumas zu dokumentieren. Wir haben eine Gallery von Ihren Fotos bei uns auf swr1.de. Da fand ich es gerade bei diesen Puma-Bildern auch so bezeichnend, dass die manchmal genauso blicken, als würden Sie sie anschauen, direkt in die Kamera. Wie machen Sie das?
Ja, die haben mich tatsächlich angeschaut. Also bei Pumas ist es ein bisschen anders als bei einem Berggorilla zum Beispiel. Wenn sie dem direkt in die Augen schauen, dann guckt er immer weg. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen wie bei Menschen auch. Da ist man verlegen, guckt in die andere Richtung. Bei den Raubkatzen ist es ein bisschen anders. Die fixieren einen dann, gerade wenn sie nicht kennen, wenn sie nah dran sind, wenn die Tiere aufgeregt sind, dann werden sie genau fixiert. Und ich habe mich ja den Pumas dann Auge in Auge gegenüber begeben und nicht aus einem Auto heraus oder so. Und dementsprechend war dann natürlich auf beiden Seiten erstmal die Anspannung groß.
Aber da ist natürlich auch die Frage, wenn Sie sagen, wenn man nah dran ist, wie nah kann man denn dran sein? Man will die Tiere ja auch nicht stören.
Genau, das ist dann so eine Sache, die man abwägen muss. Im Fall der Pumas ist es so gewesen, dass man sagt, man sollte mindestens 40, 50 Meter Abstand halten. Das war dann bei mir so, dadurch, dass ich verschiedene Pumas über einen längeren Zeitraum begleitet habe, haben die sich an mich gewöhnt und sind dann von selbst aus näher gekommen. Das heißt, ich habe meinen Abstand eingehalten, aber es gab immer wieder ein paar neugierige Tiere, die mich dann einfach auch kannten. Und so kam es vor, dass die dann auch mal 15, 20 Meter rankamen und dann sogar vor mir eingeschlafen sind. Und das ist natürlich das größte Kompliment, was man als Tierfotograf bekommen kann, wenn ein großes, normalerweise scheues Raubtier direkt vor seinen Füßen quasi einschläft.
Aber das heißt natürlich, Sie wurden nicht als Bedrohung wahrgenommen. Wie haben Sie das denn mal überhaupt geschafft?
Ganz genau. Naja, man muss sich, wie gesagt, erstmal vorsichtig den Tier nähern, einen großen Abstand halten, jeden Tag zurückkommen und dann passiert es im Idealfall so, dass sich die Tiere an sie gewöhnen und dann von sich aus ein bisschen näher kommen und dann auch das normale Verhalten zeigen. Wenn die Tiere zu aufgeregt sind, sich bedroht fühlen, sie zu nah rangehen, dann werden sie natürlich nie ein natürliches Verhalten zeigen. Dann werden sie ihre Jungtiere zum Beispiel verstecken und nicht vor ihnen zeigen. Oder die Jungen kommen dann auch nicht zum Spielen, sondern dann klappt das alles nicht, wenn man nicht vorsichtig genug ist.
Honigbienen, geheimnisvolle Waldbewohner heißt der aktuelle Bildband von unserem Gast. Sie haben da mit einem renommierten Bienenforscher, nämlich mit Professor Jürgen Tautz, zusammengearbeitet. Und für das Projekt haben Sie aber erstmal Ihren heimischen Garten in ein Freiland-Fotostudio umgebaut. Was haben Sie da alles verändert?
Ja, also wir hatten allein schon deswegen reisebedingt, weil wir viel unterwegs sind, schon länger keine Haustiere mehr. Und jetzt haben wir viele Zehntausende von Haustieren, dadurch, dass wir im Moment auch wieder 3 Bienenvölker bei uns im Garten stehen haben. Und Ich wollte die Honigbienen, also die wildlebenden Honigbienen, die ja aus den, also die Honigbiene ist eigentlich ursprünglich ein Waldinsekt, in unseren Wäldern auch noch leben, im Wald fotografieren. In Baumhöhlen, 20, 30 Meter hoch, in dicken Buchen leben die. Und dann habe ich aber gemerkt, das ist nicht wirklich praktisch, auch wegen der vielen Fahrerei, nicht nur, weil man da hochklettern muss. Und dann habe ich mich irgendwann dazu entschlossen, eine Schwarzspechthöhle zu suchen. Das ist so ein typisches, eine typische Höhle, wo die Honigbienen gerne reingehen zum Nisten. Die habe ich mir nach Hause geholt in den Garten und habe die dort aufgestellt und mir dann ein Bienenvolk dort angesiedelt.
Und was war das Überraschendste, was Sie überhaupt über Honigbienen erfahren haben?
Oh, das ist ganz viel. Also ich glaube, da fällt mir jetzt spontan gar nichts ein, was besonders herausragend wäre. Das ist alles sehr speziell. Ich glaube, in so einer Schwarzspechthöhle zum Beispiel, in der ich dann fotografiert habe, das ist ja noch nie beobachtet worden. Und das Besondere dort ist eben, dass es eine dreidimensionale Höhle ist, in der gebaut wird. Bei dem Imker, dann haben sie diese Rähmchen, in die die Waben reingehängt, reingebaut werden von den Honigbienen. Das ist alles zweidimensional. Und in so einer Naturhöhle hat man dann, da habe ich zum ersten Mal auch fotografieren können, wie dort tatsächlich die Waben installiert werden und wie das Verhalten der Bienen dort stattfindet.
Ja, das sieht auf den Fotos sehr verrückt aus. Die sehen dann wirklich aus wie so Arbeiter in der Fabrik, die sich dann gegenseitig die Teile reichen. Aber das machen sie natürlich mit dem Mundwerkzeug. Also ganz faszinierend, wie sie das festgehalten haben. War das für Sie eigentlich eine ungewöhnliche Anfrage, wildlebende Honigbienen zu fotografieren?
Das war gar keine Anfrage, das habe ich mir selbst überlegt. Ich habe ja erst diese Puma-Geschichte fotografiert, über knapp 3 Jahre lang und war einfach so fasziniert. Also das war so die Geschichte meines Lebens, würde ich sagen. Diese Pumas, Auge in Auge, in dieser wilden Landschaft in Patagonien, das kann man eigentlich gar nicht toppen. Und ich habe mir zum Ende der Puma-Geschichte schon überlegt, was könntest du denn als nächstes fotografieren? Und es musste einfach was komplett anderes sein, was nicht mit dieser Puma-Geschichte vergleichbar war. Und ich habe schon länger auf einem meiner gelben Zettel zu Hause vermerkt Honigbienen. Und ich kenne einfach den Professor Tautz schon länger. Wir haben eine sehr gute Zusammenarbeit gepflegt über die Jahre. Und es war eigentlich naheliegend, dass ich ihn dann mal kontaktiere und frage, wäre es nicht sinnvoll, mal zusammen eine Geschichte über Honigbienen zu machen? Und da hat er dann auch sofort zugestimmt. Und er hat auch 2 Doktoranden, die sich gerade mit diesem Thema wildlebende Honigbienen in unseren Wäldern beschäftigen. Und das war dann so der ausschlaggebende Punkt, das anzufangen.
Also nehme ich an, Sie haben auch keine Allergie auf Bienenstiche?
Nein, habe ich nicht. Also mein Gesicht, wenn die Biene entsprechend trifft, wird dann auch unkenntlich dick. Aber das.
Wie viele Stiche haben Sie abbekommen?
Auch gar nicht so viele. Also ich habe am ersten Tag witzigerweise meiner Fotoarbeiten einen Stich abbekommen. Das war so der Warnschuss. Dann war ich sehr vorsichtig. Und als ich dann in dieser Baumhöhle in meinem Garten fotografiert habe, da ist dann hinten so ein Beobachtungsfenster dran gewesen. Da habe ich dann ohne Imkerschleier fotografiert, also ohne Schutz. Und da hatte ich dann relativ schnell 2 Stiche hintereinander bekommen und das waren dann wieder Warnschüsse, weil ich einfach zu unvorsichtig gewesen bin und dann habe ich eben nur noch mit Schleier gearbeitet und zwischendrin hatte ich mal einen Tag, da haben sie mich 6-mal gestochen hintereinander. Da musste ich dann auch wirklich flüchten gehen und ins Haus rennen, weil sie mich verfolgt haben. Keine Ahnung, was mit den Bienen los war an dem Tag. Aber normalerweise konnte ich mich auch mit T-Shirt, kurzen Hosen und ohne Imkerschleier nähern und wurde nicht gestochen.
Stimmt das? Ich habe von einem Imker mal gehört, besonders helle Kleidung schützt einen eher. Ist das so?
Genau, das steckt wohl in den Bienen drin, weil der Bär, das ist einfach ein Erzfeind der Honigbienen. Und man sagt, dunkel, langes Haar und dann nah an den Bienen dran, dann wird man sofort gestochen. Deswegen haben
da
sie
bringen Sie gute Voraussetzungen mit.
Und ja, genau. Ihre aber deswegen habe ich mir die Haare jetzt nicht abgeschnitten.
Okay. Haben Sie eine Idee, wie viele Bilder Sie für Ihren Bildband Geheimnisvolle Waldbewohner der Honigbienen gemacht haben?
Das weiß ich sogar ziemlich genau, weil ich das schon öfter gefragt worden bin. Und ich habe da mal nachgeschaut. Also es sind so ungefähr 60.000 Bilder gewesen, die ich dafür fotografiert habe. Und ich bin ein guter Wegschmeißer. Also das muss man natürlich auch machen. Man kann jetzt nicht 60.000 Bilder fertig machen. Das heißt, man fotografiert da im RAW-Format, muss die dann konvertieren. Dann hängt man schon mal so 15, 20 Minuten an einem Bild, bis es fertig ist. Das können Sie bei 60.000 Bildern, können Sie den Rest Ihres Lebens dann nichts mehr anderes machen. Also man muss das reduzieren. Und ich bin jetzt letztendlich bei ungefähr 800 Bildern gelandet, die es geschafft haben, dann archiviert zu werden.
Und über 500 Bienenarten sind in Deutschland heimisch. Mehr als die Hälfte davon zählt zu den bedrohten Tierarten. Und es gibt ja auch im Bienenstock dann zum einen gefährliche Mitbewohner, aber auch sehr nützliche. Vielleicht können Sie uns das Ganze mal erläutern, denn Sie sind, glaube ich, während Ihrer Arbeit auch zum Bienenforscher geworden.
Ja, zum Bienenforscher nicht wirklich, aber durch die Zusammenarbeit mit Professor Tautz habe ich natürlich viel gelernt. Und er hat mir sogar den Rat gegeben, ganz am Anfang, ich solle mal nichts lesen, sondern einfach mich drauf einlassen, beobachten und dann meine eigenen Schlüsse daraus ziehen. Und das war, glaube ich, auch ganz gut. Ganz kurz noch, weil Sie gesagt haben, so viele Bienenarten. Das sind dann aber alles Wildbienen. Mhm. Die sind sehr divers, die leben aber nicht in der Gemeinschaft wie die Honigbiene. Von der Honigbiene gibt es zwar verschiedene Rassen, aber eben nur diese eine Art, die bei uns lebt.
Da muss man also erstmal grundsätzlich unterscheiden. Und inwiefern hat sich Ihre Perspektive geändert?
Naja, ich kannte die Honigbiene natürlich auch vor allen Dingen als dieses Haustier, domestizierte Tier, das von Imkern gehalten wird in den Beuten. Und mir war gar nicht wirklich klar, dass die Biene eigentlich ein Waldinsekt ist, also ursprünglich im Wald gelebt hat, in Baumhöhlen. Und das, was der Imker macht, eigentlich so eine Art Massentierhaltung ist. Also ich habe auch immer so die romantische Vorstellung gehabt, da ist der Imker, der hat so ein paar Bienenvölker im Wald und da wird dann Honig geerntet. Aber das ist wirklich da um eine große Produktion geht, die natürlich auch stattfinden muss, weil wir wollen ja alle unseren Honig auf dem Frühstückstisch stehen haben. Das war mir dann erst oder wurde mir erst im Laufe der Geschichte klar.
Aber die Bienen sind ja bedroht und das haben Sie vermutlich in Ihrer Arbeit auch festgestellt. Also wenn wir da jetzt mal auf die Nützlinge und Schädlinge gucken, das ist ganz spannend, nämlich im Buch dann nachzulesen.
Genau, also die Bienen sind auf jeden Fall bedroht, vor allen Dingen aber durch Gifte, durch Insektizide, die ausgebracht werden. Und ja, es gibt viele Tiere, die normalerweise mit den Honigbienen zusammenleben. Also bei einem Imker, der flemmt teilweise sogar seine Beuten aus. Da wird dann aufs Peinliche darauf geachtet, dass keine anderen Tiere mit in der Beute drin sind. Betrachtet man aber ein Honigbienennest in der freien Natur, dort, wo sie ursprünglich herkommen, dann stellt man fest, dass ganz viele andere Insektenarten oder Tierarten mit in so einer Höhle leben. Und das ist eine Gemeinschaft, die auch für alle einen Zweck erfüllt und eben auch für die Honigbienen.
Wir wollten über den Bücherskorpion sprechen. Welche Rolle spielt der im Ökosystem Bienenstock?
Ja, man hat im Laufe der Forschung der letzten Jahre festgestellt, dass viele andere Tierarten in so einer Bienenhöhle, in einem Bienennest mitleben, normalerweise. Und da gehört auch der Bücherskorpion dazu. Und so hat auch ein Forscher feststellen können, dass diese Bücherskorpione sogar die Varroa-Milbe fressen und abtöten.
Die ja sehr gefährlich sind und gerade.
Genau. Ja. Ja, also das ist der, sagen wir mal, wichtigste, der größte, gefährlichste Schädling der Honigbienen, die Varroa-Milbe, die ja mal eingeschleppt wurde, ursprünglich auch gar nicht bei uns zu Hause ist und es sterben regelmäßig Völker an dem starken Befall dieser Milben und der Bücherskorpion bekämpft diese Milben.
Was ist das für ein Tier, der Bücherskorpion?
Gehört zu den Spinnentieren, ist kein echter Skorpion, winzig klein, also würde mal schätzen 3-4 Millimeter Spannweite. Entschuldigung. Und ja, also man findet ihn kaum, der lebt dann in dem sogenannten Gemühl am Höhlenboden.
Auf was für ein Ökosystem sind Sie denn da überhaupt gestoßen? Das ist ja ganz faszinierend, was da alles zu finden ist.
Genau, also es sieht eben im Vergleich zu einer Imkerbeute komplett anders aus in so einer Naturhöhle. Ich habe es vorhin schon angesprochen, der Bau der Bienen findet nicht nur zweidimensional in diesen Rähmchen statt, sondern dreidimensional. Dann sind da von Natur aus natürlich auch andere Tierarten mit drin. Nochmal, um ein anderes Tier zu nennen, die Wachsmotte zum Beispiel, die auch verflucht wird von den Imkern, weil sie natürlich die Bienenwaben auffressen. Aber in so einer natürlichen Höhle müssen Sie sich vorstellen, die Bienen schwärmen ja jedes Jahr und irgendwann ist die Höhle dann auch zugebaut, die Waben sind zu alt oder der Schädlingsbefall durch die Varroa-Milbe ist zu hoch, dann ziehen die Bienen komplett aus. Und dann kommt die Wachsmotte ins Spiel, die der Imker eigentlich nicht haben will. Aber draußen erfüllt sie eben einen ganz wichtigen eine ganz wichtige Aufgabe. Sie frisst dann diese Bienenwaben auf und macht dann für die Zukunft diese Höhle wieder bewohnbar für die Bienen.
Wie ist es eigentlich mit den natürlichen Feinden der Bienen? Also Bär haben wir eben angesprochen, aber wen gibt's noch?
Ja, es kommt drauf an. Also im Winter zum Beispiel, da gibt's Spechte, die dann in so eine Höhle reingehen und die Waben aufhacken, Bienen fressen. Das ist so ein Punkt. Bienen haben gar nicht so viele natürliche Feinde und sind natürlich auch sehr wehrhaft. Das spricht sich dann anscheinend auch im Tierreich herum. Und Bären gibt's ja in den meisten Bereichen bei uns auch nicht mehr zu finden. Also Baumarder ist zum Beispiel auch noch ein Tier, das sich gerne an den Waben bedient. Aber im Großen und Ganzen haben die Bienen eher mit Insektiziden, mit Giften zu kämpfen. Also der Mensch ist eigentlich der größte Feind der Honigbienen.
Und da können sie sich nicht zur Wehr setzen. Wie ist es aber hingegen, wenn ein Bär angreift? Was machen die Bienen dann?
Ja, sie würden versuchen, in die Nase zu stechen. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz gute und geschickte Geschichte, die sich da überlegt haben.
Und auch das haben Sie im Rahmen Ihres Projekts Honigbienen festgehalten, wie sich Honigbienen bei Waldbrand verhalten. Das ist ganz faszinierend. Können Sie es mal beschreiben?
Genau, also wir haben das simuliert. Wir haben keinen echten Waldbrand beobachtet, aber festgestellt, dass in Naturhöhlen quasi die komplette Höhle mit Propolis ausgekleidet wird. Propolis gibt es ja auch als Medizin oder wird in der Kosmetik auch eingesetzt. Und es wirkt antibakteriell und tötet auch Pilze ab zum Beispiel. Also es macht schon Sinn, eine Bienenhöhle, ein Bienennest, die Wände mit Propolis auszukleiden. Aber man hat von Beobachtungen aus Südafrika animiert, wo Honigbienen am Boden bauen, in Felsspalten, wo sie mit Propolis die Höhleneingänge verschließen. Und dort gibt es regelmäßig Waldbrände und schützen damit mit diesem Propolis quasi ihr Nest vor den Bränden, vor den Buschbränden. Und so geht man auch davon aus, dass diese mit Propolis verkleideten Naturhöhlen in unseren Wäldern eben auch eine Vorsorge ist gegen Waldbrände.
Und dann sorgen die Bienen nochmal vor, nämlich in Bezug auf die Temperatur. Wie das denn?
Ja, also ich weiß nicht, was Sie jetzt genau meinen. Die ziehen sich in die Wabengassen zurück beim Waldbrand und schützen auch die Königin. Das ist ja sowieso das größte Gut in einer Bienenkolonie. Und man hat auch beobachtet, dass die Königin durch einen Ball von Bienenleibern geschützt wird. Und die nehmen dann eben in Kauf, dass die Arbeiterinnen außenrum verbrennen. Und Hauptsache, die Königin wird geschützt, dass sie dann weiter für Nachwuchs sorgen kann.
Aber ich habe es so interpretiert in Ihrem Buch, dass sie eine gewisse Temperatur herstellen und dadurch den Schutz dann auch bieten. Ist das so?
Das weiß ich nicht. Also da müssten Sie jetzt einen Forscher fragen, das kann ich Ihnen nicht beantworten.
Da fängt man in Ihrem Buch schon an, selbst zu interpretieren, was das dann bedeuten könnte. Aber ich glaube, gerade die Bienenforschung ist noch eine relativ junge Forschung, oder?
Ganz genau. Also es wird schon ziemlich viel über Bienen geforscht. Es gibt ja auch jede Menge Bienenforschungsinstitute. Aber die sind eben sehr darauf fokussiert. Da geht es um den Ertrag, um Bienen so zu züchten, dass sie möglichst viel Ertrag bringen oder sich gegen die Varroa-Milbe selbst wehren können. Aber es wird eigentlich nicht geguckt, was macht die Biene eigentlich draußen in den Wäldern, wo sie schon immer gelebt hat, wo sie auch jetzt lebt. Es wird immer behauptet, Bienen, die schwärmen und sich dann im Wald in der Naturhöhle niederlassen, die überleben nicht. Das ist aber nicht wahr. Ich habe das auch mit Wissenschaftlern zusammen verfolgen können, dass die über Jahre hinweg in der gleichen Höhle drin sind, das gleiche Bienenvolk. Und ich habe sogar in Polen ein Volk gesehen, das 14 Jahre schon im selben Baumstamm lebt. Also die kommen da schon sehr gut zurecht.
Und wo man die Bienen jetzt gerade ganz gut beobachten kann, fand ich auch interessant, nämlich in Brombeersträuchern.
Genau, also Brombeeren, das ist eine ganz wichtige Futterpflanze, vor allen Dingen natürlich für die Bienen, die in den Wäldern leben, weil Brombeeren ja oft am Waldrand wachsen oder auch auf Waldlichtungen. Und da müssen sie dann ganz speziell Nahrung suchen.
Als Sie Fotos von Bienen gemacht haben, haben Sie da gewusst, wohin eine Biene als nächstes fliegt? Sie wissen, worauf ich hinaus will, unser Thema Orientierungssinn der Bienen.
Ja, also teilweise kann man das vermuten, wo die hinfliegen. Also es gibt ja diesen Schwänzeltanz, den Karl von Frisch vor vielen Jahren entdeckt hat und der quasi das kommuniziert im Bienenvolk, was die Bienen wissen müssen, um zu einer Futterquelle zu kommen. Jetzt gibt es aber neuere Forschungen und es ist davon auszugehen, dass es eben nicht nur der Schwänzeltanz ist, der den Bienen signalisiert, wo sie hinfliegen sollen, sondern das Ganze wird noch unterstützt von Pheromonen, also von Duftstoffen. Das heißt, es ist wohl so, dass Bienen auch mit ihrem Duftstoff eine Spur hinterlassen, die dann von anderen Bienen aufgegriffen wird, um dann genauer zum Ziel zu kommen. Das wird eben gerade auch von Professor Tautz erforscht und das ist auch in unserem Buch beschrieben. Er ist aber dabei, jetzt noch was Neues zusammenzuschreiben, wo man sehr gespannt drauf sein kann.
Ja, aber was Sie auch schon schreiben, wenn nämlich ein Bienenschwarm sich darauf verständigt, gleich aufzubrechen, was passiert da?
Ja, das, also Sie spielen jetzt wahrscheinlich auf Schwärmen an.
Na, auf das Piepsen, das fand ich total abgefahren.
Ja, 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 also es gibt auch einen Piepston, den man festgestellt hat bei Bienen, mit dem sie kommunizieren. Also es gibt alle möglichen Verhaltensweisen, die dann letztendlich dazu führen, dass sie kommunizieren. Da gibt es eine Futterquelle oder zum Beispiel auch, wenn sie schwärmen, dann verlässt ja die Königin mit einem Teil des Volks das Nest, das ist natürliches Verhalten, das findet eigentlich einmal im Jahr statt. Bei einem Bienenvolk, der Imker unterdrückt das, weil er sonst seine Bienen verliert, die ihm Honig bringen. Aber normalerweise schwärmen Bienen. Und auch da ist es dann so, dass sich die Schwarmtraube erstmal irgendwo hinhängt. Dann wird nach einer neuen Nistmöglichkeit gesucht. Und dann wird auch wieder mit Hilfe vom Schwänzeltanz und anderen Varianten unter anderem eben auch diese Pheromongeschichte dann kommuniziert, wo es eine entsprechende Höhle gibt und wo man dann einziehen kann.
Ja, und bei diesem Piepsen ist es tatsächlich so, dass sie sich im Grunde, dass sie sich einander anstupsen, halt über dieses Piepsen verständigen und sagen, ey, gleich geht's los. Und Sie haben ja auch einige Bienenforscher bei der Arbeit begleitet. Was war da so Ihr allgemeiner Eindruck? Wie läuft das bei der Bienenforschung? Wir haben schon festgestellt, vieles ist gerade noch ganz neu.
Genau, ich hatte es ja vorhin schon angesprochen, also viele Bienenforschungsinstitute, das liegt natürlich dann auch an den Geldgebern, die müssen das machen, beschäftigen sich vor allen Dingen mit Ertrag. Das, was die Bienen draußen im Wald machen, in ihrem natürlichen Lebensraum, das wird dann vor allen Dingen eben von Wissenschaftlern, von Zoologen untersucht, die nicht auf den Ertrag spezialisiert sind. Und so gibt es zum Beispiel zwei Forscher, mit denen ich unterwegs war, der Benjamin Rutschmann und der Patrick Kohl. Die haben zum Beispiel im Hainich, in diesem Buchenwald, Nationalpark oder auf der Schwäbischen Alb dann nach natürlich lebenden Völkern gesucht und auch festgestellt, dass zum Beispiel bei Schwarzspechthöhlen etwa 10-15% aller Schwarzspechthöhlen mit Bienen besetzt sind. Also das ist ein wirklich bahnbrechendes Ergebnis gewesen, von dem man vorher auch überhaupt nicht ausgehen konnte.
Und ist es bei Ihnen jetzt so, dass Sie mehr Honig essen? Hat sich da Ihr Verhalten verändert?
Ja, also ich habe schon vorher immer gerne Honig gegessen, aber ich esse jetzt den Honig mit viel mehr Respekt, als ich das vorher gemacht habe, weil ich einfach weiß, wie schwierig das für die Bienen ist, diesen Honig zu einzusammeln und ja, was da alles mit zusammenhängt. Also ich habe einen ganz großen Respekt vor dem, was ich mir da, oder von den Produzenten dessen, was ich mir da jeden Morgen aufs Frühstücksbrot schmiere.
Wissen Sie noch, wann Sie das erste Mal in Ihrem Leben einen Puma gesehen haben?
Ja, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Das ist ungefähr 20 Jahre her und das war in Chile im Torres del Paine Nationalpark. Da war ich mit einem befreundeten Fotografen für 5 Wochen unterwegs, um eine Geschichte über Guanacos zu fotografieren. Also Lama-artige Tiere sind das. Und an einem der letzten Tage lief uns dann, nachdem wir eigentlich mit Fotografieren schon fertig waren und wussten, es sind dort viele Pumas unterwegs, aber wir haben nie einen gesehen, lief uns dann tatsächlich um 10 Uhr morgens einer über den Weg. Und das war auch noch ein Weibchen mit 2 kleinen Jungen. Bis ich die Kamera dann draußen hatte, war er schon wieder verschwunden. Aber das war einfach so ein einprägsames Erlebnis, dass ich damals quasi schon beschlossen habe, irgendwann muss ich zurückkommen und Pumas fotografieren.
Hat dann aber eine ganze Weile gedauert. Und Sie sind aber jetzt wohl der erste Fotograf, dem eine komplette Fotoreportage über wildlebende Pumas gelungen ist. Wie hat sich das dann entwickelt? Ein Fotograf geht angeblich so vor, dass er erstmal so eine Wunschliste an Bildern zusammenstellt. War das bei Ihnen auch so?
Genau, das war bei mir auch so, wobei es bei den Pumas schon ziemlich schwierig ist, weil man muss wissen, diese Großkatzen sind einfach sehr scheu. Also es ist schon sehr problematisch, erstmal überhaupt einen zu sehen. Das heißt, man muss sich eine Stelle suchen, wo die Möglichkeit relativ hoch ist, einen Puma beobachten zu können. Und das ist eben im Torres del Paine Nationalpark in Chile der Fall. Dort lebt eine relativ große Population an Pumas. Wobei, wenn man überlegt, ein Weibchen hat in Home Range ein Jagdgebiet von 25 Quadratkilometern, ein Männchen bis zu 60 Quadratkilometer. Und da muss man diesen gut getarnten Puma ja erstmal finden. Das heißt, auch da ist es nicht einfach. Aber Torres del Paine,
wie spüren Sie den auf?
Ja, das macht man am besten mit sehr guten Fährtenlesern. Also ich habe jetzt während meinem Projekt mit drei verschiedenen Fährtenlesern zusammengearbeitet. Zwei davon waren eigentlich immer mit mir unterwegs. Die suchen Pumas schon ihr Leben lang quasi, arbeiten auch für große Filmteams wie die BBC zum Beispiel. Und die kennen sich schon extrem gut aus. Und mit denen ist man dann vor Sonnenaufgang schon unterwegs, damit man dann, wenn es hell wird, auf entsprechenden Hügeln steht, um dann mit dem Fernglas Ausschau zu halten, um die Pumas zu suchen.
Und Sie haben dann interessanterweise in Ihren Bildband vorne reingeschrieben noch für Karl. So Widmungen sind ja manchmal ganz besonders spannend und haben besondere Geschichten. Welche Geschichte steckt dahinter?
Genau, Karl Jordan, das war der Freund, mit dem ich zum ersten Mal in Patagonien war. Und der ist leider vor kurzem gestorben und deswegen wollte ich das Buch eben ihm widmen.
Und haben Sie eine Vorstellung, welche Bilder Karl ganz besonders angesprochen hätten aus Ihrem Bildband?
Ja, also ich glaube besonders die intensiven Porträts, also wo man auch so mal dem Puma wirklich in die Augen schauen kann. Und dann natürlich auch die ganzen Verhaltensaufnahmen, insbesondere die Puma-Jagd auf den Guanaco. Das ist vorher auch noch nie fotografiert worden. Und ich glaube, das hätte ihm schon besonders gut gefallen.
Gab es so ein Bild, wo Sie sagten, das ist so für mich der Sechser im Lotto?
Ja, das ist schon diese Guanaco-Jagd, weil die Pumas im Torres del Paine-Gebiet, die leben von den Guanacos. Das ist die Hauptbeute dort. Und klar, wenn man eine komplette Geschichte über so ein Tier fotografieren will, dann braucht man natürlich auch so eine Aufnahme, wie es die Hauptbeute schlägt. Und so war das eben dann auch bei den Pumas. Und es hat tatsächlich auch 5 Monate gedauert, bis es dann soweit war, dass ich dieses Verhalten fotografieren konnte.
Als Naturfotograf haben Sie Pumas in Patagonien aufgespürt und Sie hatten dann das Glück, auf zwei Weibchen zu stoßen, die ihre Jungen aufziehen. Ein Geschenk für einen Fotografen, aber vielleicht auch eine besonders gefährliche Situation, weil die Weibchen natürlich ihre Kinder verteidigen wollen.
Ja, man muss dann schon aufpassen, wenn man einem Weibchen über den Weg läuft, der zu nahe kommt, das Junge hat. Aber im Normalfall würde es dann Reiß ausnehmen. Also wenn man in der offenen Landschaft einem Puma begegnet, dann ist es eigentlich so, dass der immer wegrennt. Es sei denn, man hält entsprechenden Abstand oder er ist an einen gewöhnt. Und das war ja eigentlich meine Idee bei der ganzen Sache. Ich wollte diese beiden Weibchen, die ich immer wieder aufgesucht habe, an mich gewöhnen. Das hat dann auch geklappt. Also so nach 2-3 Monaten ungefähr war das dann tatsächlich so, dass die Tiere mir vertraut haben und dass sie dann auch entsprechend ihre Jungen gezeigt haben. Also ansonsten würden sie die Jungen einfach irgendwo in der Vegetation verstecken und man könnte dieses Spielverhalten und was sich da alles bietet, einfach nicht fotografieren. Das geht nur, wenn sie an einen gewöhnt sind.
Was war das für ein Moment, wo Sie selber dann gespürt haben, ach, jetzt habe ich das Vertrauen? Das war doch bestimmt ganz besonders.
Ja, toll. Also es war total ergreifend. Es gibt auch keine Geschichte, glaube ich, die ich bisher fotografiert habe, wo so viele Emotionen drin gesteckt haben. Ganz einfach auch deswegen, weil es so ein tolles Tier ist. Pumas sind einfach so elegant und schön. Und dann in dieser wilden Landschaft, also vom Erlebnis her, war das toll. Und da ich die Tiere immer wieder aufgesucht habe, immer die gleichen Tiere, habe ich mich ja auch wieder an die einzelnen Individuen gewöhnt und an ihr Verhalten und Ja, habe sie lieb gewonnen mit der Zeit und war jetzt, also wäre übertrieben zu sagen, Teil der Familie, aber man ist da schon von denen so ein bisschen aufgenommen worden.
Sie gehörten zum Rudel.
Genau, ja, ja.
Und dennoch muss man auch als Naturfotograf viele Opfer bringen. Sie saßen manchmal stundenlang bei mehr als minus 10 Grad in der Kälte. Hat sich das lange Frieren manchmal auch nicht gelohnt?
Das hat sich ziemlich oft nicht gelohnt. Also da bin ich ja, das findet leider immer wieder statt, dass ich dann ohne Bilder nach Hause komme. Und bei den Pumas war das schon extrem. Also wir haben fast an jedem Tag Pumas gefunden. Aber das heißt noch lange nicht, dass man dann auch fotografieren kann. Also oft waren sie dann einfach zu weit weg, waren besonders vorsichtig an dem Tag oder haben den ganzen Tag geschlafen. Wenn sie dann zur Jagd aufgebrochen sind, sind sie vielleicht in die andere Richtung gelaufen, als man das erwartet hat. Und dann hat man nur noch die Hinterteile gesehen und konnte maximal den Puma-Hintern fotografieren, aber kein vernünftiges Bild machen. Und das passiert immer wieder. Und natürlich, ich musste viel laufen, also manchmal über 20 Kilometer am Tag querfeldein. Dort gibt's keine Pfade, denen man folgen kann. Die Pumas laufen ja auch querfeldein. Und ja, es war körperlich anstrengend. Man hat viel geschwitzt und gefroren, aber das ist genau das, was meine Arbeit auch ausmacht. Also dieses Leiden gehört schon dazu.
Ja, was ist die wichtigste Eigenschaft, die man mitbringen muss als Naturfotograf?
Ich glaube, die allerwichtigste ist, dass man die Tiere so ein bisschen versteht, ein bisschen lesen kann. Also es macht keinen Sinn, wenn sie versuchen, ein Tier zu fotografieren und das läuft ständig vor ihnen weg, sondern man muss so ein Gefühl und ein Gespür dafür haben, wie verhalte ich mich am besten. Das ist natürlich auch, hat viel mit Erfahrung zu tun. Und ja, ich glaube, das ist so das Wichtigste bei dem Job.
Und ich hätte auf die Geduld getippt.
Nee, nicht unbedingt. Also würde ich nicht sagen. Das ist vielleicht so, wenn man einen Vogel aus dem Tarnzelt heraus fotografiert und der kommt dann alle 2-3 Stunden mal vorbei und man hat dann eine Möglichkeit, ihn zu fotografieren. Ich glaube, viel wichtiger ist, dass man die Tiere versteht. Gar nicht mal unbedingt die Kameratechnik. Das sind so Sachen, die kann man sich aneignen. Aber dieses Gespür für Tiere, das ist, glaube ich, das Wichtigste.
Und wo wir alle ein Teil der Natur sind. Ich sage herzlichen Dank für den Besuch in SWR1 Leute, Ingo Arndt.
Ja, sehr gerne. Dankeschön.
Eins gehört.